liebe Geschwister, wir haben ein sehr schönes Lied gesungen, dass der Herr Jesus lebt, dass er gesiegt hat, dass er uns für sich erworben hat, dass er gekrönt ist und den Himmel eingenommen hat. Und das war auch das, wofür wir gedankt haben, dass der Jesus jetzt gekrönt ist. Und ich freue mich sehr darüber, dass uns das jetzt schon beschäftigt hat, weil ich es auf dem Herzen habe, etwas über den Epheserbrief zu sagen. Diesen sehr, sehr schönen Brief. Und ich möchte gerne so einige markante Punkte hervorheben und versuchen, einige Besonderheiten etwas zu betonen. Und das Erste, worüber ich etwas sagen möchte, ist die Tatsache, dass wir in diesem Brief drei Bilder sehen. Einmal die Verbindung zwischen dem Herrn Jesus und der Versammlung. Einmal im Bild des Hauptes und Leibes. Dann auch im Bilde eines Hauses, wo der Herr Jesus der Eckstein ist. Und schließlich das Bild, wo der Herr Jesus der Bräutigam ist und die, die ihm angehören, die Braut bilden. Oder anders ausgedrückt, wo er der Mann ist und die Versammlung die Frau. Wenn wir dann noch Zeit haben, möchte ich auf einige andere Punkte noch hinweisen. Wir lesen also zuerst jetzt mal Epheser 1, ab Vers 19 bis Vers 23. Und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Soweit. Der Epheserbrief ist sehr geeignet, uns die hohe Stellung der Gläubigen zu zeigen. Wir alle stehen in der Gefahr, dass wir ein bisschen einseitig Dinge sehen, dass wir manchmal zu sehr die Verantwortung betonen und dann gar nicht die großen Segnungen sehen, unsere Herzen damit füllen, dass wir auch wirklich Freude haben. Und ich glaube, dass im Denken Evas diese Gefahr auch zum Ausdruck kommt, eine Gefahr, der sie erlegen ist. Im Garten Eden gab es zwei Bäume. Da gab es den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Oder anders ausgedrückt, den Baum der Verantwortung. Und wenn man die Kapitel liest, Kapitel 3, dann sieht man, dass die Eva einen großen Fehler gemacht hat. Sie hat vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gesagt, dass der in der Mitte des Gartens stünde. Und das glaube ich nicht. In der Mitte des Gartens stand der Baum des Lebens. Mag sein, dass er ziemlich in der Nähe war, aber das ist doch ein wichtiger Punkt. Zentral für unsere Beziehung zu Gott steht, was Gott aus uns gemacht hat. Was Gott uns geschenkt hat durch das Werk des Herrn Jesus. Und wir wollen uns das nicht nehmen lassen, den Blick dafür und immer wieder unsere Herzen voller Dankbarkeit zu Gott erheben, dass er so große Dinge an uns getan hat. Das muss zentral stehen. Und die Freude daran, der Genuss, und der Epheserbrief ist gerade geeignet, uns dafür auch den Blick zu öffnen. Wenn unsere Verantwortung, das, was wir tun müssen oder vielleicht auch nicht tun, wenn uns das zu stark beschäftigt, dann kann das sein, dass wir echt unglücklich werden. Das ist wichtig, aber das ist nicht alles. Und darum lasst uns nicht denselben Fehler machen wie Eva und diesen Baum in die Mitte stellen. Nein, in der Mitte steht der Segen, den Gott uns geben möchte. Und wir finden hier das erste Bild, dass Gott den Herrn Jesus überaus groß gemacht hat, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Der Herr Jesus hat gesiegt. Er hat Gottes Willen erfüllt und ist, weil Gott es wollte, in den Tod gegangen. Und er hat es für uns getan, damit er uns befreite von den Sünden. Unsere Schuld liegt im Grab. Und Gott hat den Herrn Jesus auferweckt und nicht nur auferweckt, das lesen wir hier in Vers 20, sondern er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, in den himmlischen Örtern. Wir haben das gesungen, hast den Himmel eingenommen. Da musste ich so denken, ja, welchen Himmel? Wenn ich an diesen Ausdruck hier denke, dass der Herr Jesus zur Rechten Gottes gesetzt ist, in den himmlischen Örtern, dann heißt das, er hat die ganze Himmelswelt, die unsichtbare Welt, erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Im Glauben sehen wir das schon. Aber es ist eine Frage der Zeit, dass wir das auch wirklich so sehen können, wenn der Herr Jesus kommt und uns zu sich holt, wie der ganze Himmel erfüllt ist von seiner Herrlichkeit. Das ist an sich das, was den Himmel ausmacht. Und die Himmel kann man überhaupt nicht beschränken. Da hat Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt und hat ihn über alles gesetzt. Und er hat ihn gekrönt, so wie es in Hebräer 2 heißt. Hier heißt es weiter in Vers 21, dass er ihn gesetzt hat über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen. Das gilt für die unsichtbare Welt und auch für die sichtbare Welt. Leider ist das in der sichtbaren Welt noch nicht sichtbar. Das wird sein, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber wenn unser Blick mal geöffnet würde, wir haben heute im Lauf des Tages mal so über die unsichtbare Welt gesprochen. Und da wurde auch Epheser 6 zitiert. Wir haben jetzt in der Jugendstunde Daniel 10 behandelt. Und da haben wir gesehen, dass wenn es eine kriegerische Auseinandersetzung hier auf der Erde gibt, dann hat bereits ein Kampf im Himmel stattgefunden. Da kämpft zum Beispiel der Fürst von Griechenland gegen einen Engelsfürsten oder der Fürst von Persien. Und dann kommen da auch andere Engel und helfen einem Engelsfürst gegen einen gefallenen Engel. Wenn wir das mal sehen, was da alles in der unsichtbaren Welt vor sich geht. Und da ist ja nicht nur der Bereich der nicht gefallenen, heiligen Engel, sondern auch der Bereich der gefallenen Engel. Und die sind ja auch noch im Himmel. Selbst Satan hat Zugang im Himmel. Heute hat jemand davon gesprochen, dass der Satan nach Offenbarung 12 bald aus dem Himmel geworfen wird. Aber das Schöne ist, dass der Herr Jesus als Mensch, der hier Gott verherrlicht hat, von Gott über alles gestellt worden ist. Er ist der Oberste des Kriegsheers. Nein, er ist der Oberste, der auch über die ganze Engelwelt ist. Und auch in der Dämonenwelt kann nichts geschehen, was Gott nicht zulässt. Wie unendlich groß ist der Herr Jesus. Und hier kommen wir unter den Eindruck. Und wir singen das so einfach. Ja, du lebst, du bist gekrönt, hast den Himmel eingenommen. Aber was das bedeutet, der Jesus ist über alles gestellt worden. Und wenn wir hier Kapitel 1, Vers 10 lesen, dann sehen wir auch, dass Gott ihn zum Haupt gemacht hat über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das zeigt so seine ganze Größe. Und das Schöne ist dann, dass das hier weitergeht. Er hat alles seinen Füßen unterworfen, alles. Und dann ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben. Das ist so ein Vers, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Also Gott hat den Herrn Jesus zuerst über alles gesetzt und als Haupt über alles hat er ihn dann der Versammlung gegeben. Auch als Haupt. Also ist hier zweimal davon die Rede, dass der Herr Jesus Haupt ist. Wenn man das so einfach liest, dann kann man das übersehen. Aber Gott hat den Herrn Jesus mit aller Herrlichkeit ausgestattet als Mensch. Und dann hat er ihn als ein Geschenk der Versammlung gegeben. Gott hat der Versammlung wirklich das Allerbeste gegeben, was er hatte. Und der Jesus ist nicht nur in den Tod gegangen, Gott hat ihn verherrlicht und dann der Versammlung gegeben. Dann heißt es hier, welche, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist also hier das Bild des Leibes und das ist ein wunderbares Bild. Es bedeutet nämlich, dass jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, dass der nicht nur Vergebung seiner Sünden bekommt, sondern dass der ein Teil von Christus wird. Vielleicht sind wir so daran gewöhnt, dass wir in Christus sind oder in ihm, das liest man sehr oft in Epheser 1, dass man diese Tragweite gar nicht so begreift. Und es ist gut, dass man nochmal darüber nachdenkt, was das heißt in Christus. Bist du dir bewusst, dass du in Christus bist? Dass du ein Teil von Christus bist? Ja, da braucht man sich doch an sich überhaupt keine Sorgen mehr machen. Weder um die Jetztzeit noch um die Zukunft. Du bist doch ein Teil von Christus. Übrigens, das löst schon die Frage, ob je ein Gläubiger verloren gehen kann. Kann denn jemand, der Christus angehört, der ein Teil von Christus ist, kann der denn noch verloren gehen? Das ist so ein unsinniger Gedanke, ja? Außerdem steht in Johannes 6, da sagt der Herr Jesus, dass jeder, dass der Vater ihm den Auftrag gegeben hat, dass er alles bewahrt, was der Vater ihm gegeben hat. Manchmal sagt man so, naja, niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben und aus der Hand des Herrn Jesus, Johannes 10, aber ich kann selber rausspringen. Nein, lass uns mal versuchen, dass wir den Vers finden. Johannes 6, ist gut, wenn man solche Verse tief ins Herz aufnimmt. Da gibt es den wunderschönen Vers in Johannes 6, 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, das bezieht sich darauf, dass der Herr Jesus jeden annimmt. Aber dann heißt es in Vers 39, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Nichts verliere. Wenn einer vielleicht mal die Frage hat, ob er nicht doch verloren gehen könnte, hier ist eine Stelle, die kann dir echte Heilsgewissheit geben. Heilssicherheit. Der Jesus wird nie jemand verlieren, der einmal zu ihm gekommen ist und den der Vater ihm als ein Geschenk gegeben hat. Lasst uns viel über dieses Bild nachdenken. Christus als Haupt und die Gläubigen als seine Glieder. Und das bedeutet auch, wenn ich zum Leib Christi gehöre und mein Bruder auch, dass wir für immer zusammengehören. Wir können vielleicht mal für eine Zeit lang uns einander aus dem Weg gehen. Oder ich kann meinem Bruder auch den Rücken zuwenden oder mich weigern, ihn zu begrüßen. Aber deshalb komme ich doch nicht los von ihm. Es geht nicht. Wir sind eins in Christus. Dieses Bild macht die unverbrüchliche Einheit mit dem Herrn Jesus im Himmel und untereinander deutlich. Wären wir doch mehr davon durchdrungen. Wisst ihr, das ist eine Entdeckung gewesen, die unsere Glaubensväter gemacht haben, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die hat sie zu einer völlig neuen Sicht auf die Versammlung Gottes, auf die Kirche geführt. Und sie haben auf einmal gesehen, Menschen haben so viele Schranken aufgesetzt und so viele unterschiedliche Gemeinschaften gebildet. Das sind alles menschliche Krücken. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch das erkennen, was Gott gemacht hat. Nämlich, dass jeder Gläubige zum Leib Christi gehört. Und wenn er kommt und er ist rein, dann wollen wir ihn von Herzen empfangen. Das ist die Grundlage. Dann hat man immer wieder gesagt, die Grundlage ist die Einheit des Leibes. Ja, das ist wirklich sehr schön. Aber es kommt jetzt darauf an, dass wir das alles mit Leben füllen. Dass wir einfach wieder zutiefst davon durchdrungen werden, dass wir alle Christus angehören. Dass wir untrennbar miteinander verbunden sind. Ich spreche jetzt nicht darüber, dass es Fälle geben kann, wo jemand in der Sünde lebt oder Gott entehrende Lehren aufgenommen hat oder in bösen Verbindungen steckt, sodass man keine Gemeinschaft mit ihm haben kann, dass man auch nicht mit ihm das Brot brechen könnte. Das ist jetzt die Frage der Zucht der Versammlung. Das ist eine andere Sache. Aber hier sehen wir dieses wunderbare Vorrecht, dass alle Gläubigen zusammengehören. Und lasst uns das mehr empfinden, die Zusammengehörigkeit. Und am Schluss dieses Briefes sehen wir auch, dass Paulus die Epheser auffordert, dass sie für alle Heiligen beten. So wie Samuel für das ganze Volk gebetet hat. Das ist also hier das erste Bild. Wir kommen zu dem zweiten Bild. Das finden wir in Kapitel 2. Wir lesen die Verse 18 bis 22. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. So, das ist jetzt das zweite Bild. Ich habe eben nicht gesagt, dass wir dieses Bild, Christus und die Versammlung, als Haupt und Leib, dass wir das öfters in der Bibel finden. Jedes Mal auch aus einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, zum Beispiel Römer 12, ja, 1. Korinther 12, ein Bild, das sehr, sehr wichtig ist und wodurch Gott durch die Apostel uns wichtige Dinge mitteilt. Hier haben wir nun das zweite Bild, das ist das Bild eines Hauses. Und zuerst ist davon die Rede, dass wir beide, wenn man die Verse vorher liest, dann sieht man, dass es bei den beiden um Juden geht und um solche, die aus den Nationen zum Glauben gekommen sind. Und dazwischen gab es natürlich sehr, sehr starke Unterschiede. Und der Apostel macht deutlich, dass alle, die Christen geworden sind, dass die denselben Zugang und dieselbe Nähe zu Gott haben. Durch ihn, durch den Herrn Jesus, haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Und dann macht der Apostel das klar anhand dieses Bildes, dass die Gläubigen nicht mehr Fremdlinge, also die Gläubigen aus den Nationen, nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht sind, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. So, sie wohnen jetzt alle in einem Haus. Manchmal betrachten wir das Haus als etwas, das aus lebendigen Steinen besteht. So beschreibt Petrus das in seinem ersten Brief, Kapitel 2. Hier wird das etwas, gehen die Bilder so ein bisschen ineinander über. Und es heißt, dass alle Gläubigen Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes sind. Wir wohnen zusammen in einem Haus. Und das ist nicht nur für diese Zeit der Fall, dass Gott uns so sieht, dass die Gläubigen dieses Haus bilden und zugleich auch darin wohnen, sondern das wird in alle Ewigkeit so sein. Das zeigt uns jetzt auch die Nähe wieder zu Gott. Wir sind Hausgenossen Gottes, wir wohnen gleichsam mit Gott in einem Haus. Das Vaterhaus ist ein etwas anderes Bild, aber ich bin sehr gespannt, wie das im Vaterhaus sein wird. Der Jesus hat gesagt, ich komme wieder und werde euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Vor einigen Jahren war ich mal in Polen in einem sehr schönen Schloss. Ab und zu mache ich das mal ganz gerne. Dann sieht man so das Mobiliar, einen herrlichen Speisesaal. Ich glaube, dass da an dem Tisch 40 Leute Platz hatten. Dann die Zimmer alle so schön, die Schlafzimmer, die Aufenthaltsräume. Dann habe ich mir das mal so vorgestellt, wie der Fürst da Leute eingeladen hat, gute Freunde, die konnten dann da ohne weiteres auch mal eine Zeit lang wohnen. Dann wurde da sehr gepflegt gegessen. Ich hätte mir gewünscht, dass es da auch schöne Musik bei gab, dass jemand Corelli gespielt hätte oder was, so richtig zum Essen dazu, Tafelmusik oder von Telemann, ja. Vielleicht noch mit Geigen und Cello. Und so eine schöne Atmosphäre, die feinsten Speisen, der Fürst ein ganz lieber Mann und eine sehr liebe Frau, die Kinder wohl erzogen. Also um da zu sein, ach, da will man gar nicht mehr wieder weggehen, ja. Dann kann man da wohnen, dann wird sich unterhalten über schöne Dinge. Man kann sich das doch mal so ausmalen. Stell dir das mal so richtig schön vor. Und dann sage ich dir, das Vaterhaus wird unendlich viel schöner sein. Bist du darauf gespannt, Detlef? Es ist unvorstellbar schön. Der Vater, der Herr Jesus, die vielen Brüder, die der Herr Jesus erkauft hat, Hausgenossen Gottes. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass das Vaterhaus ein Bild ist. Man kann es sich ja schlecht vorstellen. Aber wenn es ein Bild ist, dann ist es ein Bild von etwas, was ganz wunderbar ist. Heute Morgen, da fragte mich jemand am Tisch, was denkst du eigentlich, ob wir im Himmel essen? Hast du auch mal die Frage gehabt? Okay. In Lukas 12 sagt der Herr Jesus, dass die Jünger sich zu Tisch legen sollen und dass er sie bedient. Ist das im Himmel? Ich glaube schon. Ich weiß auch nicht, wie die Speisen sind, aber wenn es die Speisen auch nicht so gibt, wie wir das heute kennen, dann ist das trotzdem ein Bild von etwas, was vielleicht noch viel schöner ist. Und Essen ist ein Bild der Gemeinschaft. Hausgenossen Gottes. Immer bei Gott sein. Immer bei dem Herrn Jesus sein. Wenn wir denken, dass wir zum Herrn gehen, dann denken wir manchmal so, dann ist alles perfekt. Und das ist auch so, aber im Grunde sind wir jetzt auch schon perfekt. Wir sind vollkommen gemacht durch das eine Werk des Herrn Jesus. Und doch, wenn es gut steht, lernt jemand durch die Jahre oder Jahrzehnte den Herrn Jesus immer besser kennen und immer besser lieben. Und ich hoffe auch immer besser, ihm dienen zu können. Und denkt ihr, dass das in der Ewigkeit vorbei ist? Der Herr Jesus ist so unendlich groß und erhaben, dass wir in der Ewigkeit immer wieder durch die Gemeinschaft, die wir auch mit ihm haben, etwas an ihm kennenlernen werden, was wieder neu ist für uns. Es ist das Wesen der Gemeinschaft, dass sie immer tiefer wird. Und darum glaube ich auch, dass wir in der Ewigkeit den Herrn Jesus und auch den Vater immer besser kennenlernen. Und ich hoffe auch, ja, auf jeden Fall, wir werden auch untereinander Gemeinschaft haben, so steht das in 1. Johannes 1, Vers 7, das ist eine ganz besondere christliche Segnung. Und Geschwister, dann haben wir endlich mal Zeit, dass wir uns so richtig austauschen können. Worüber alles, ich weiß es nicht, ich kann es mir auch schlecht vorstellen, aber das gehört mit zu diesem wunderbaren Segen. Hausgenossen Gottes, mit Gott in einem Haus wohnen. Was ist das hier für eine Herrlichkeit in diesem einen Vers? Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Man kann das so verstehen, dass die Apostel und die Propheten vom Herrn als Grundlage gelegt wurden und dass sie praktisch so die Plattform waren, worauf dann das Haus aufgebaut wurde. Man kann es aber auch so verstehen, dass die Apostel und Propheten die Grundlage selbst gelegt haben, durch ihre Schriften im Neuen Testament. Und das ist das Fundament, auf dem das Haus aufgebaut wird. Das zeigt uns auch, wie wunderbar das ist, dass wir das Wort Gottes in Händen haben, dass wenn es um Fragen des Versammelns geht oder wie wir mit vielen Dingen umgehen, dass das alles im Wort Gottes vorhanden ist und dass es an uns liegt, dass wir das gut kennenlernen. Und dann hat dieses Haus einen Eckstein, der als erster gelegt wird. Der wird dahingestellt und der ist sehr schön rechteckig und an diesem Stein richtet sich alles aus. Das ist das Besondere dieses Hauses, dass der Eckstein der Herr Jesus ist. Er gibt dem ganzen Haus das Gepräge. Er trägt das Haus und nach ihm richtet es sich aus. Dann ist hier von drei Ausdrücken die Rede. Einmal ist von einem Bau die Rede, vom Tempel und von einer Behausung. Nun, Bau, das hat vielleicht im Allgemeinen nicht so einen schönen Klang im Deutschen. Das wird manchmal auch etwas anders gebraucht. Aber gemeint ist, dass es ein Haus ist, das im Bauen begriffen ist. Und das ist auch ein sehr schöner Gedanke, dass zu diesem Haus beständig Menschen dazukommen. Jeden Tag. Und ich bin sicher, dass auch heute Menschen gerettet worden sind und dass dieses Haus immer weiter wächst. Ich habe jetzt etwas gehört, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ich hatte einen Bruder besucht, der ursprünglich aus Ägypten kommt. Der wohnt zurzeit in Frankfurt. Und dann hat er mir erzählt, dass sich vor einigen Jahren in Ägypten ein koptischer Priester bekehrt hat. Und der ist ganz fleißig in der Verkündigung des Evangeliums. Der macht jeden Tag eine Fernsehsendung. Und ganz viele Moslems haben durch ihn den Herrn Jesus kennengelernt. Und man schätzt die Zahl der bekehrten Moslems in den letzten Jahren auf 6 Millionen. Ist das nicht herrlich? Mein Herz ist so weit geworden und so dankbar. Und ich danke oft dem Herrn dafür, dass er aus diesem finsteren Hintergrund, manchmal ärgert man sich ja über die ganzen Dinge, dann fangen Gläubige auch an zu schimpfen über den Bau von Moscheen und sowas. Lasst uns da gar nicht viel drum kümmern, sondern den Herrn bitten, dass er noch ganz viele Moslems rettet. Ist das nicht wunderbar, dass Gott das auch in dieser Zeit noch tut und dass dieses Haus immer weiter wächst? Ein Bau, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt. Der Herr setzt die Steine ein, fügt sie zusammen und sie passen alle sehr gut zusammen. Und dadurch wächst dieser Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Hier ist die zweite Bezeichnung für dieses Haus, dass es ein Tempel ist. Und ich möchte gerne mal auch die Jüngeren ermutigen, dass ihr euch mal mit dem Tempel im Alten Testament beschäftigt. Oder zuerst mal mit der Stiftshütte. 2. Mose 25 bis 40, ne? Nehmt euch mal die Zeit. McIntosh ist ganz gut, die 5 Bücher Mose. Im Moment fallen mir nicht viele andere Bücher ein im Deutschen. Oder? Paul Kiene. Studiert das mal und füllt euer Herz damit. Bitte? Es ist wirklich der Mühe wert. Und ihr werdet auf einmal sehen, was Gott da alles vorgebildet hat. Das findet seine geistliche Verwirklichung in der Versammlung. Wie die ganzen Gegenstände in der Stiftshütte, anfangend von der Bundeslade über den Leuchter, über den Schaubrottisch und die Vorhänge und alles, was da drin war. Und dann der Priesterdienst selbst, die Einweihung der Priester. 2. Mose 28 und 29, füll doch mal dein Herz mit der Kleidung des hohen Priesters. Hast du das mal studiert, Benny? Dann mach das du. Ab 25, da geht das um ein bisschen, weißt du, ne? Also von 18 bis 25 ist die beste Zeit, um Bibelstudium zu machen. Ab 25, dann gibt es da oben eine kleine Rückbildung. Das nimmt dann immer weiter zu. Ihr jungen Leute, studiert die Bibel. Und wenn ihr könnt, heute lernen ja viele Englisch. Es gibt so viele gute englische Betrachtungen. Ich freue mich, dass es jetzt eine Biografie gibt über William Kelly auf Deutsch. Ein Mann, den der Herr sehr gebraucht hat und der sehr, sehr fleißig Betrachtungen geschrieben hat. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Bücher zu erwerben, das wünsche ich euch. Füllt euer Herz mit dem Wort Gottes. Und dann lernt, was Gott denkt über den Tempel. Wann treten wir denn ein in das Heiligtum? Jedenfalls sonntagmorgens, wenn es gut steht. Und wann noch? In der Gebetsstunde. Da gehen wir zum Thron der Gnade, Hebräer 5, ja? Oder? Hebräer 4, ne? Hebräer 4, der Thron der Gnade ist die Bundeslade. Im Alten Testament konnte niemand hinein in das Allerheiligste. Da war ein Vorhang, doch einer durfte hinein, einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag. Das war der Hohepriester. Wir dürfen heute jeden Tag hineingehen in das Heiligtum, zum Thron der Gnade. Dann denken wir daran, der Thron der Gnade ist ein Bild von dem Herrn Jesus. Und wir dürfen alle unsere Bitten Gott bringen. Und wer das tut, der geht hinein ins Heiligtum. Das ist der Tempel, nur mal um so einige Dinge anzudeuten. Was die Priester machen mussten, wie sie sich vorbereiten mussten. Wenn sie ins Heiligtum hineingingen, dann durften sie keinen Alkohol trinken, nicht? An anderer Stelle steht, gebrauche ein wenig Wein um deines häufigen Unwohlseins willen. Ist auch gut, dass man immer so ausgewogen ist in allem. Dass man sieht, was sagt Gott über dieses Thema. Der Tempel. Er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Ein besonderes Thema ist die Heiligkeit in Verbindung mit dem Tempel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann kommt das Wort heilig oder Wörter, die mit heilig gebildet sind, im dritten Buch Mose 73 Mal vor. Das Buch, das besonders die Heiligkeit beschreibt. Und da kann man so viel über Heiligkeit lernen. Ich bin heilig, auch ihr sollt heilig sein. Da steht, dass man unterscheidet zwischen Unheiligem und Heiligem. Wie nötig brauchen wir Einsicht in die Gedanken Gottes, dass wir auch heute danach wirklich als Versammlung Gottes zusammenkommen, zur Freude des Herrn Jesus und des Vaters, indem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Behausung, gebrauchen wir heute an sich auch nicht, aber das ist ein sehr, sehr schönes Wort hier. Es bedeutet einfach, dass etwas als Wohnung zur Verfügung steht für Gott selbst. Ja, da könnte man jetzt auch an die Stellen denken im Neuen Testament, wo davon die Rede ist, dass Gott im Gläubigen wohnt. Davon war heute schon die Rede, 1. Korinther 6. Aber er wohnt auch in der Gesamtheit aller Gläubigen, wenn sie zusammenkommen, als das Volk Gottes, als das Haus Gottes. Wir kommen jetzt zu einem dritten Bild. Und das steht in Epheser 5. Da heißt es in Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Hier sehen wir die Beziehung zwischen Mann und Frau deutlich gemacht am Dienst, den der Herr Jesus jetzt tut, wie er die Versammlung, wie er für die Versammlung tätig ist. Und hier heißt es, dass Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wenn man das so einfach liest, dann denkt man vor allem an das Kreuz. Und wenn wir uns einmal Kapitel 5, Vers 1 und 2 zuwenden, dann finden wir eine ähnliche Formulierung. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. So hier ist deutlich, dass sich die Hingabe des Herrn Jesus darauf bezieht, dass er am Kreuz sein Leben für uns gegeben hat. Aber in Kapitel 5 geht es, in Vers 25 geht es nicht um das Kreuz, sondern da geht es darum, dass der Herr Jesus, nachdem Gott ihn zu seiner Rechten gesetzt hat, sich auch hingibt. Die Zeitform führt einen vielleicht in eine andere Richtung. Man denkt daran, dass das Vergangenheit ist. Es ist aber nicht Vergangenheit, sondern er hat sie geliebt und er liebt sie, das ist die eigentliche Bedeutung, und er gibt sich beständig für sie hin. Das ist der Dienst des Herrn Jesus jetzt im Himmel. Es gibt eine andere Stelle, wenn wir die vielleicht mal aufschlagen, eine Stelle, die mir sehr, sehr wertvoll ist, Hebräer 7, Vers 25. Da schreibt der Schreiber in Verbindung mit dem Priesterdienst: Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er allezeit lebt, um sich für sie zu verwenden, um sich für sie hinzugeben. Allezeit lebt der Herr Jesus jetzt. Und ich denke gerne daran, wie ein Bruder, von dem ich viel lernen durfte, der schon lange beim Herrn ist, wie er sein Gesicht strahlte, wie er davon sprach, wie der Herr Jesus ihn liebt. Und wie der Herr Jesus sich für ihn verwendet. Bevor wir morgens aufgestanden sind, hat der Herr Jesus schon für dich gebetet. Er sieht alles so, wie er für Petrus gebetet hat. Er weiß, was auf uns zukommt. Er führt uns den Weg. Heute Morgen haben wir gelesen, wie er die Jünger nötigt, in das Schiff zu steigen. Das wollten sie nicht. Da steht eigentlich, er zwang sie. Wir haben auch gesehen, dass das wahrscheinlich eine Überfahrt mit großen Problemen gibt. Was macht der Herr Jesus? Er geht auf den Berg und betet. Ein Bild davon, was er jetzt tut. Und er betet nicht nur für mich, er betet auch für dich. Heute Nacht nimmt er Zeit, um für dich zu beten. Er tut das 24 Stunden am Tag. Ununterbrochen, immer da. Und nicht nur für dich, für jeden von uns. Das ist die Bedeutung davon, dass er sich hingegeben hat. Und er tut das, damit er seine Versammlung, seine Braut heiligt und sie reinigt durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Immer wenn wir das Wort Gottes hören, das wird ja oft mit Wasser verglichen, dann benutzt der Herr Jesus das Wort, um uns zu reinigen. Ich bin so dankbar, wenn ich das Wort hören darf. Ist es dir auch so gegangen, dass du heute Dinge gehört hast, wo du gedacht hast, ja, das muss ich ändern in meinem Leben? Ja, das stimmt. Das ist eine Charaktereigenschaft. Da ähnele ich noch sehr dem Saul. Das ist genau der Dienst des Herrn Jesus. Immer wenn wir das Wort aufschlagen, dann macht der Geist Gottes den Herrn Jesus groß. Und dann wirkt der Herr Jesus durch das Wort. Das kann kein Bruder tun hier. Unsere Erklärungen, die sind immer sehr mangelhaft. Und niemand kann ja auch mehr sagen, als er aus dem Wort Gottes erkannt hat. Nach einer Zeit, dann sieht man auch schon mal, das habe ich verkehrt gesehen. Da muss ich mich korrigieren. Aber das Schöne ist, dass der Herr Jesus durch den Geist Gottes auch manchmal die unvollkommenen Ausführungen doch gebraucht, um uns in das Licht Gottes zu stellen und uns zu waschen. Und deshalb sind so Konferenztage wie heute und morgen unendlich wertvoll. Und das Beste ist, wenn jeder von euch einen Block dabei hat oder ein Stück Papier, wo ihr dann die Dinge auch aufschreibt und nochmal nachlest, auch nochmal darüber betet und sagt, Herr Jesus, ich habe da etwas gesehen, ich möchte das ändern. Ist das nicht schön, dass er das macht? Dass er jeden von uns kennt? Dass er genau weiß, was du brauchst? Kein Bruder weiß das. Auch ich weiß das nicht. Aber ich bete dafür, dass der Herr das Wort lebendig macht und dass es zum Nutzen der Zuhörer ist und auch für mich zum Nutzen. Und diesen Dienst tut der Jesus immer. Und darum lasst uns oft das Wort Gottes nehmen, auch Zeiten einplanen. Naja, ich will nicht sagen, wie lange du das Wort liest und wie oft. Aber jedes Mal, wenn du das Wort zur Hand nimmst, sicher auch schön, wenn man vorher betet, Herr Jesus, mach mir das Wort wertvoll und mach mir auch etwas deutlich durch das Wort. Und dann tut er das und dann wäscht er dich. Er möchte gerne, dass wir alle gereinigt werden. Durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben. Eines Tages, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wir haben auch davon gesungen und dem Herrn dafür gedankt, dass er bald kommt, dann endet dieser Dienst unseres Herrn. Dann sind wir alle in dem Zustand, dass wir rein sind. Dann ist er mit jedem von uns zum Ziel gekommen. Und dann entrückt er seine Braut und dann ist sie so vollkommen und so schön. Sie hat die Herrlichkeit Gottes, lesen wir in Offenbarung 21. Und wenn er dann einige Zeit mit dieser Braut wiederkommt, ja, vielleicht darf ich das mal so sagen, dann ist der Herr Jesus unendlich stolz, dass er eine so schöne Braut hat. So schön. Und er hat ein wunderbares Kleid an. Ein Kleid, das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und jeder von uns hat an diesem Kleid mitgearbeitet. Was sind das für Dinge? Alle Dinge, die wir aus Liebe zu dem Herrn Jesus tun, die finden ihren Niederschlag in diesem Kleid. Und das ist ein wunderbar strahlendes, helles, weißes Kleid. Die Braut wird so schön sein und es wird eine ganz große Freude sein für ihn, mit dieser Braut dann wiederzukommen und sie darzustellen, dann ist sie vollkommen und sie hat keine Runzel. Runzeln, das sind ja so Alterserscheinungen. Es bleibt nicht aus, je älter man wird, dass man die bekommt. Aber diese Braut hat keine. Und das Schöne ist, wenn der Herr Jesus mit ihr erscheint zu Beginn des tausendjährigen Reiches, dann ist sie so schön. Und wenn sie 1000 Jahre später beschrieben wird, dann ist sie noch genauso schön. Dann wird sie immer noch im Bild einer Braut gesehen. Und ich glaube, dass ihre Schönheit nie vergeht. Er hat sich hingegeben auf dem Kreuz, um uns für sich zu haben. Und er gibt sich jetzt Tag für Tag für jeden von uns hin. Er hat mit jedem ein Ziel. Und sei sicher, wenn dir manche Dinge auch schwer sind, der Jesus gebraucht sie alle zu deiner Reinigung, um dich sehr, sehr schön für ihn zu machen. Das ist sein Dienst. So, das sind 3 Bilder aus diesem wunderschönen Brief. Also ich würde gerne noch manches sagen über diesen Brief, aber ich denke, das kann auch reichen. Ich möchte nur noch einen Hinweis geben. Wir finden in diesem Brief 5-mal den Ausdruck in himmlischen Örtern, einmal in Verbindung mit unseren Segnungen. Gott gibt uns viele schöne Segnungen auf dieser Erde, irdische Segnungen, für die wir ihm sehr dankbar sein können. Das sind aber Segnungen, die Gott auch Ungläubigen gibt. Aber die geistlichen Segnungen, wir haben dem Herrn auch dafür gedankt im Gebet. Das sind alle Segnungen in der unsichtbaren Welt, in der geistigen Welt. Uns gehören sie jetzt schon. Was sie bedeuten, das werden wir einmal in Vollkommenheit sehen, wenn wir beim Herrn sind. Dann ist davon die Rede, dass er in den himmlischen Örtern zu Rechten Gottes erhoben ist, Kapitel 1 am Schluss. Und in Kapitel 2, da finden wir sogar, dass alle Gläubigen, die mit dem Herrn Jesus verbunden sind, jetzt schon in himmlischen Örtern sitzen. Das ist die höchste Stellung, die überhaupt in einem Brief beschrieben wird. Und in dem Sinne sind wir jetzt schon im Himmel, liebe Geschwister. Was? In himmlischen Örtern. In dem Herrn Jesus. Da, wo das Haupt ist, ist auch sein Leib. Und es ist wirklich eine Frage der Zeit, dass wir auch buchstäblich dort mit ihm sind. Und schließlich finden wir in Kapitel 6 auch den Kampf in himmlischen Örtern. Das heißt, die ganze unsichtbare Welt versucht, die Gläubigen wegzuführen vom Herrn. Da müssen wir sehr wachsam sein, die Waffenrüstung anziehen. Aber das ist dann ein Thema für sich. Das war es, was mir am Herzen lag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese wenigen Ausführungen für den einen oder anderen der Grund sind, dass er sagt, nach diesem Brief, den möchte ich jetzt doch mal etwas mehr studieren. Und da möchte ich schließen mit einer Buchempfehlung. Es gibt ein sehr schönes Buch von Gerde Koning. Gut verständlich. Und ich muss sagen, als ich dieses Buch gelesen habe, hast du das hier, Klaus? Über den Brief an die Epheser. Es ist wirklich, wenn man da mal so drüber nachdenkt, da kommt wirklich eine tiefe Freude ins Herz. Geschwister, lasst uns unsere Segnungen kennenlernen. Das Volk Israel hatte ein großes Land einzunehmen. Sie waren leider sehr säumig darin. Sie haben viele Feinde darin gelassen. Und der Herr ermutigt uns, dass wir dieses wunderbare Land und auch diesen Brief einfach mal in Besitz nehmen und in unser Herzen nehmen. Und ich denke, das wird uns helfen, dass wir den Herrn auch mehr lieben und ihm besser dienen. Das ist mein Wunsch für euch und auch für mich.